Ton bitte ab.
60 Grad die zweite.
Und bitte.
Es ist Abend am Filmset in Frankfurt am Main. Ein neuer HR-Tatort mit Ulrich Tukur wird gedreht in einer kleinen Imbissbude. Das Motiv Adria Grill. Charlie Koschnick ist der Kameramann. Er hat hier das Sagen.
Noch einen Schritt zurück, bitte.
Alle aus dem Bild.
So, Schärfe hinten beim Auto. Und du fährst beim Bitte los.
Das geht so lang. Ja?
Charlie schaut durch den Sucher der Kamera und führt sie behutsam. Er sitzt auf einem Dolly, einem Kamerawagen. Es gibt einen Mitarbeiter, der die Kamera bei einer Fahrt auf den Schienen bewegt, einen anderen, der die Kamera, wenn nötig, schwenkt, einen weiteren, der die Schärfe des Bildes einstellt. Und natürlich das Licht.
Muss man alles einsagen. Den sagen, wo die Schiene hin muss, wie die Kamera, welche Optik, wie das Licht. Das habe ich mit dem Oberbeleuchter natürlich auch schon vorbesprochen, damit die richtigen Lampen da sind. Und alles, was dazugehört.
Charlie Koschnick dirigiert das große Team. Er ist der sogenannte lichtsetzende Kameramann. Zig Fernseh- und Kinofilme hat er schon gedreht. Mit bekannten Regisseuren wie Dani Levy oder Oskar Röhler. Alles auf Zucker, Elementarteilchen und Jutsüß, Film ohne Gewissen. Er hat auch den letzten, preisgekrönten Tatort realisiert, Das Dorf, mit Ulrich Tukur und Regisseur Justus von Dohnányi. In der Pause erzählt Charlie von der gemeinsamen Arbeit am Bild.
Das ist ganz verschieden. Es gibt Regisseure, die ziemlich genau vorher schon malen und das vorgeben. Und dann gibt es andere, was ich bevorzuge. Also ich bringe mich gerne selber mit ein, halt auch im Kreativen. Und bevor die Produktion losging, haben wir 2 Wochen zusammengesessen und das ganze Buch durchgearbeitet und überlegt alles, wie wir was drehen wollen. Aber wir haben jetzt kein Storyboard gemacht, sondern ich habe Zettel in der Tasche, habe ich aufgemalt, wie wir es machen wollen. Und danach geht es jetzt.
Auf dem Zettel einige kryptische Abkürzungen, Dreiecke und Punkte.
Für das Bild, was wir jetzt drehen, zum Beispiel steht seitliche Fahrt durch Tür in den Imbiss rein. Zu einer Zweier unterhalten die sich. Danach gibt es die Zweier von außen als Gegensinn. So haben wir uns überlegt. Dann taucht der Böse, der die beobachtet, oder die werden beobachtet, böse ist der gar nicht, den wollen wir dann in der Spiegelung sehen. Oder hier dann so kurz die Kamerawinkel aufgemalt. Oder der Tresen ist so längs, Kamera ist praktisch auf dem Tresen. Ja, und so sind wir das ganze Buch durchgegangen.
Kameraarbeit ist bewusste Bildgestaltung. Dazu gehören die Komposition, die Perspektive, die Anzahl der Personen. Die Einstellungsgröße bezeichnet, welcher Bildausschnitt zu sehen ist. Es gibt 7 international etablierte fixe Einstellungsgrößen. Vom Panorama einer Landschaft oder Großstadt über die Totale, die halbnahe, in der eine Person nur noch teilweise mit ihrem Körper zu sehen ist, bis hin zur Großaufnahme, in der uns bildfüllend zum Beispiel nur die Augen einer Schauspielerin verraten, wie viel Angst sie hat. Ein Sonderfall bei den Kameraeinstellungen ist die amerikanische, eine im Western sehr beliebte Einstellung vom Kopf bis zur Hüfte. Der Grund liegt auf der Hand. Man sieht sowohl den kaltblütigen Gesichtsausdruck der Cowboys als auch ihren Colt. Und wer schneller zieht. Ebenso prägend für den Eindruck, den wir bekommen, ist die Perspektive des Films. Sehen wir die Menschen und Dinge auf Augenhöhe? Schaut die Kamera von unten oder von oben? Wenige Zentimeter machen einen großen Unterschied, können einen Zwerg zum Helden machen und umgekehrt. Doch die Wirkung ist immer abhängig vom Kontext der Geschichte, die erzählt werden soll, betont der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger von der Frankfurter Goethe-Universität.
Also ein Schauspieler, der eine besonders böse Figur darstellt, wird dann aus leichter Untersicht gezeigt. Sidney Greenstreet in dem Malteser Falken von John Huston zum Beispiel führt einen Dialog mit Humphrey Bogart, wo die Kamera dann Humphrey Bogart immer auf Augenhöhe im Gespräch zeigt und den Sidney Greenstreet von unten, und dann nimmt der dicke schwarze Bauch von Sidney Greenstreet mehr als die Hälfte des ganzen Bildausschnittes ein, und man sieht ihm so von unten auf sein hängendes Fleischkinn, und das macht einen sehr ungünstigen Eindruck.
Mr. Speed, haben Sie überhaupt einen Begriff, wie viel Geld man für diesen schwarzen Vogel bekommen kann? Nein. Wenn ich Ihnen die Summe jetzt nenne und nur die Hälfte, sagen Sie, ich lüge.
Das würde mir nicht im Traum einfallen. Sagen Sie mir, wie viel er wert ist, und ich überschlage den Profit.
Der Malteser Falke gehört zum Genre des Film Noir. Düstere Hollywood-Kriminalgeschichten der 1940er und 1950er Jahre mit den Zutaten Alkohol, Trenchcoat-Detektiv und blondes Gift. Abgeschaut vom expressionistischen deutschen Film blickt die Kamera im Film noir oft in extremen Auf- oder Untersichten auf das Geschehen und die Figuren. Ebenso charakteristisch für den Film noir sind starke Hell-Dunkel-Kontraste und Schlagschatten durch extreme Beleuchtung. Einer, der den düsteren Noir-Stil zu seinem gemacht hat, ist der Hollywood-Regisseur Martin Scorsese. Ob im Film Taxi Driver oder in seinem Oscar-prämierten 3D-Märchen Hugo Cabré über einen kleinen Jungen, der sich in einem Bahnhof von Paris versteckt hält, alle diese Filme leben von extremen Unter- und Aufsichten der Kamera, starken Hell-Dunkel-Kontrasten und immer wieder sind da Geländer, Fenster, Lüftungsschächte, die das Bild zerteilen.
Nach dem Tod meines Vaters bin ich oft hier raufgekommen. Ich habe mir dann vorgestellt, die ganze Welt sei eine einzige große Maschine. In Maschinen gibt es keine überflüssigen Teile. Sie bestehen immer aus exakt so vielen Teilen, wie nötig sind. Also dachte ich, wenn die Welt wirklich eine einzige riesige Maschine ist, wäre ich ja wohl nicht überflüssig.
Im HR-Tatort bewegt sich Ulrich Tukur in der schillernden Welt des Zirkus. Der Film wird einen Retro-Look bekommen. Charlie Koschnick?
Immer eine Art von Einstellung. Also alle schwenken immer rum wie wild. Wir wollen diesmal viel statischer sein. Also fast wie Fotos, die man so blättert, als wenn man ein Fotoalbum blättert. Und dann sicher in der Farbgebung, in der Art, wie die Kostüme ausgewählt sind, welche Farben die haben, wie die Dekorationen sind, welche Farbigkeit hat das Licht. Also alles, was außen spielt, wird ein bisschen kühler sein. In dem Moment, wo es in den Zirkus geht, glitzert es und wird bunter sein, wärmer von den Farben. Und das überlegt man sich vorher schon.
Konträr zu solch fulminanter Stilistik konzipierte die dänische Dogma-Bewegung in den 90er Jahren den Film. Kameraführung und Filmqualität erinnerten an selbstgedrehte Home-Videos. Das sollte Authentizität und Nähe herstellen. Lars von Trier, Thomas Winterberg und andere verfassten 1995 ein Manifest. Es sollte nur mit kleinen, beweglichen Handkameras gedreht werden, am Set kein künstliches Licht, nur Live-Musik und Live-Ton. Beim Dogmafilm Idioten, bei dem Regisseur Lars von Trier das meiste selbst filmte, wackelte die Kamera so sehr, dass einigen Zuschauern im Kino davon schlecht wurde. Nicht nur die Schauspieler, auch die Kamera sollte den Inhalt des Films vermitteln, Anarchie und Chaos. Eine Gruppe junger Menschen spielt auf der Suche nach ihrem inneren Idioten Behinderte, macht unter anderem ein öffentliches Schwimmbad unsicher und schockiert die übrigen Badegäste.
Wieso tun Sie das?
Sie suchen Ihren inneren Idioten, Karen. Das kann Ihnen keiner abnehmen. Ich meine, worin liegt der Sinn einer Gesellschaft, die immer reicher wird, aber niemanden glücklicher macht?
Der halbdokumentarische Ansatz des skandinavischen Dogma-Kinos war ein starker Gegensatz zum Effektkino, zur Norm des schamlos teuren Hollywood-Bilds. Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger?
Sie haben systematisch mit einer billigen Bildästhetik gearbeitet. Man bietet etwas an, was die anderen nicht haben. Und ironischerweise ist das Billigere dann mehr wert. Nicht? Also die Leute sagen dann, also wie teure Bilder ausschauen, wissen wir. Jetzt schauen wir uns mal die Armen, die Mittellosen, die prekären Bilder an. Und genau mit diesem Argument hat sich eben das Dogma-Kino seinerzeit auch durchsetzen können.
Damit uns etwas auffällt, muss es mit alten Sehgewohnheiten brechen. Uns Altbekanntes auf neuartige Weise zeigen. Wie wir die Machart eines Films empfinden, das ist kulturell und historisch geprägt. Unsere Augen sind bestimmte Farben, Bildkompositionen und Kamerabewegungen gewohnt. Ein einfaches Beispiel. Wir sehen einen leeren Gang. Es ist dunkel. Rechts eine Treppe. Wir folgen der Kamera in einen Kellerraum. Auch dort kaum Licht und keine Menschenseele. Was erwarten wir? Plötzlich huscht ein Schatten über die Wand. Was macht ein gutes Filmbild aus? Und gibt es überhaupt ein schlechtes Bild? Der Kameramann Dominik Schunk, der für den Hessischen Rundfunk Fernsehspiele und Dokumentarfilme dreht, hat dafür eine einfach klingende Faustregel.
Ich orientiere mich an dem Inhalt. Und da geht es darum, eine Idee zu finden, wie eine Geschichte angemessen zu fotografieren ist. Punkt.
Die Form folgt dem Inhalt. Wichtig für die Kameraarbeit ist das Bildaufteilungsverhältnis. Der goldene Schnitt legt fest, was wir als besonders harmonisch und ästhetisch empfinden.
Aber manchmal hat es auch was, genau dagegen zu gehen. Also gestern war so ein Bild, ein Motorrad fährt auf einen zu und der goldene Schnitt wäre gewesen, dass die Straße so schön diagonal durchs Bild kommen und plötzlich dachte ich, nee, vollkommen dagegen, den Schnitt zerstören, auch aus einer Stimmung heraus, weil es keine Harmonie hat. Der hatte gerade jemand umgebracht und jetzt hängt die Straße nur an der Bildkante und links ist ein riesen Baum und ein Feld und das hat dann eine andere Wirkung.
Sagt Charlie Koschnick. Man kann es allerdings auch übertreiben mit seiner Stilistik, ob in Sachen Bildaufteilung, Licht oder Farbfilter, meint der HR-Kameramann Dominik Schunk. Für ihn besteht immer auch eine Gefahr.
Die Gefahr, dass sich Gestaltungsmittel verselbstständigen und über die Geschichte setzen. Das heißt, der Moment, wo wir sagen, oh, boah, das war jetzt aber eine tolle Kameraeinstellung, als ganz normaler Zuschauer, aber selbst auch als Fachzuschauer. In dem Moment hat die Kamera was falsch gemacht, denn sie hat uns vom Kern der Erzählung weggebracht und Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Alles gut so. Wir drehen. Ton ab.
Danke.
Super. Aus. Dankeschön.
Die umfassende Digitalisierung des internationalen Filmgeschäfts, der Aufnahmetechnik wie der Kinos, das ist ein Umbruch, sagt der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger, und zwar von einer Tragweite, die wir noch nicht richtig erfasst haben.
Einerseits deswegen, weil mit den Digitalkameras Bilder aufgenommen werden können, die in der Nachbearbeitung beliebig verändert werden können. Also man muss weniger festlegen im Moment der Aufnahme und das wird Konsequenzen haben. Und der andere Punkt ist der, dass die Digitalkameras sehr viel lichtempfindlicher sind als die herkömmlichen Filmkameras. Mit Digitalkameras können Sie im Dunkeln ohne Licht filmen und Sie sehen was. Also wir erleben einen Moment, in dem die Bildästhetik des Films sich so grundlegend verändert. Es werden ein paar interessante Jahre sein, die nächsten paar Jahre.
Ton bitte ab! 60 Grad die zweite. Und bitte!